Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit dem ganz besonderen Gast, einem super Thema. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Norman Wagner.
Moin. Ja, danke dir, Erik.
Du warst schon mal als Gast hier als Group Media Director bei der Deutschen Telekom. War das der richtige Titel? Also Chef of Media bei der Deutschen Telekom.
Head of Group Media.
Head of Group Deutsche Media, Telekom, Deutsche Telekom. Das war schon ein sehr schönes Gespräch. Jetzt bist du, das hast du damals im Podcast schon angekündigt, jetzt bist du bei UTIC, einem Datenanbieter. Du kannst das dramatisch besser erklären als ich. Das wird heute, das kann ich schon vorwegnehmen, eine inhaltlich super spannende Folge, und wir werden auch über die gesellschaftspolitische Verantwortung von digitalen Medien sprechen.
Ja,
nicht nur digital eigentlich, überhaupt von Medien.
Nee, grundsätzlich. Ich glaube, über die unserer Branche würde ich mal sagen, was wir als Verantwortung haben. Mhm. Aber erstmal zu UTIC. Fangen wir schon mal an. Wir sind kein Datenanbieter. Weil im Grunde haben wir keine Daten, wir wollen auch gar keine. Sondern das ist eine Infrastruktur, die wir zur Verfügung stellen. Also UTIC ist gegründet worden vor 2 Jahren. Das war auch kurz nachdem, da habe ich halt schon dran gearbeitet, bei Telekom war, weil die Gesellschafter von UTIC sind die 4 großen europäischen Telcos, Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica und Orange. Arbeiten aber mittlerweile auch in Frankreich mit SFA, mit Bouygues zusammen, ja, oder in Österreich sind wir, launchen wir gerade, haben wir die A1, also es beschränkt sich nicht auf die 4 Gesellschafter, sondern ich sag mal, das ist eine Firma, die europäische Telco-Industrie als Standard hat, als Basis hat, und was wir machen, eine Infrastruktur, auf der du digitales Marketing betreiben kannst, ja, die unabhängig ist vom Cookie oder von US-Plattformen etc. Und ja, man wird es allgemein wahrscheinlich als ID-Lösung bezeichnen. Ja,
du hast recht. Ihr verkauft keine Daten, sondern eure Wertschöpfung ist, dass ihr Traffic
adressierbar machen.
Adressierbar, also genau. Sagen, nicht de-anonymisiert, das wäre auch nicht richtig, aber adressierbar macht auf eine eigene, eigenständige Identität.
Genau, weil wenn du guckst, wie sonst ID-Lösungen funktionieren, hast du halt sehr häufig die E-Mail-Adresse. Was gut funktioniert, wenn du E-Commercer bist oder große Login-Bestände hast, aber der meiste Traffic, auch gerade das, was die Publisher haben, ist ja Non-Login-Traffic. Das ist ja nur ein kleiner Teil, und damit hast du halt Skalierungsthemen.
Wir reden also für, weil wir hier ein unterschiedliches Spektrum an Hörerinnen und Hörern bedienen, wir reden also für eine Lösung, die ein Problem adressiert, was wir vor allen Dingen im Mid- und im Upper Funnel haben, also dort, wo wir halt noch keine Logins haben, wie du gerade gesagt hast.
Ich würde es auch in den Lower Funnel machen, weil ich meine, du hast Logins als E-Commercer, und wenn du jetzt deine Audience machst, du sagst, okay, Leute, die sich für die Warengruppe interessieren oder für das, oder die halt in deinen Shop gegangen sind, und dann immer ein Automobiler, ja, die sich angefangen haben, ein Auto zu konfigurieren, und du kennst das Thema, und jetzt, oh, bitte lass deine E-Mail-Adresse da, weil ich muss dich ja nochmal ansprechen. Ja? Ja, klar. Und das halt sehr häufig nicht passiert. Bei UTIC musst du einfach einen Consent geben. Und in dem Moment wird deine IP-Adresse geht an deine Telco. Und die Telco liefert uns dann ein sogenanntes stabiles Netzwerksignal zurück. Ja? Also das ist eine ID, die mit dem Vertrag gekoppelt ist, die aber pseudonym ist. Wir wissen darüber nichts, wir kriegen auch keine weiteren Informationen. Du denkst oft, ja, dann geht die Telefonnummer oder so. Nee, gar nicht, sondern es ist eine stabile ID, die wir dann mit verschiedenen Datenschutzlayern der Website zur Verfügung stellen. Also wenn du jetzt ein Automobiler bist, kriegst du für deinen Datenraum, also für dich als Data Controller, eine stabile ID. Das Schöne ist, die ist unabhängig vom Browser. Da sind wir schon mal.
Die ist unabhängig vom Browser und von der Session, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Genau, und auch vom Device. Also wenn du danach mit einer App irgendwo drauf gehst, bist du die gleiche ID. Du kriegst die immer wieder. Wenn du den Cookie löschst, etc. und du kommst drauf, wird immer wieder die gleiche ID erzeugt. Das ist ein Riesenunterschied zu anderen Systemen. Bei einem Cookie bist du wieder einen neuen Nutzer. Also wenn du mit dem Private Mode gekommen bist oder mit Safari, kommst du beim nächsten Mal, sieht es aus, oh, guck mal, wir haben wieder einen neuen Nutzer auf unsere Seite gekriegt. Was auch deine ganzen Analysen korrumpiert, lasse ich mal sagen. Ja? Und wir haben dann eine Re-Identifikation. Da sagst du, nee, der war schon da, ist der, hast die Nummer wieder. Und diese ganze Stabilität, die du in das System kriegst, ja, hilft dir natürlich auch im Lower Funnel.
Ja, also ich glaube, der, vielleicht muss man das auch nochmal erklären, dass es gibt ja auch noch andere ID-Lösungen, aber eure ID-Lösung funktioniert halt, also es wird zuerst mal, die Infrastruktur sorgt dafür, dass die Erkennungsrate extrem hoch ist. Also
ja, also wir sind, ja, ne? Also, ja, also in Deutschland sind wir bisher nur im Mobilfunknetz aktiv, ja, aber das werden wir demnächst auch aufs Festnetz ausweisen, also dass die IDs auch im Festnetz erzeugt werden. In Frankreich ist das schon so und in Spanien. Und in Frankreich sehen wir, dass du auf den Webseiten, auch zum Beispiel eine Automobilwebseite, wo wir integriert sind, von einem französischen Automobilhersteller, dass du ungefähr 60-70% des gesamten Traffics stabil mit einer ID versehen kannst.
Des gesamten Traffics.
Ja.
Nicht das, nur des mobilen Traffics,
genau, sondern
des
gesamten Traffics. Das gesamte
Traffic. Das ist halt die Brücke für alles, was dann auch noch im Desktop laufen würde.
Genau. Und damit bist du halt weit größer skaliert als ein Cookie, das jemals war.
Ja. Verstehe ich. Vielleicht müssen wir, ich würde gerne noch mal einmal über den Use Case sprechen und danach über die also es gibt ja den einen großen Wettbewerb, der im Grunde keine ID-Lösung her anbietet für die Werbungtreibenden, sondern nur für sich selbst, also die GAFAs im weitesten Sinne. Und es gibt auch noch andere ID-Lösungen. Aber vielleicht noch mal kurz zu dem klassischen Use Case eurer Lösung. Also ich verstehe es, das ist ein Riesenproblem, wenn man im Grunde Traffic immer wieder anspricht, aber nicht weiß, welche Identitäten dahinter sind, um wirklich auch, also aber am besten erkläre ich nicht deinen Use Case, sondern du.
Werbung. Du willst dein Marketing noch effizienter machen und auf das nächste Level heben? Das Digital Marketing Audit von Digital Forward hilft dir, deine Wachstums- und Kostenpotenziale zu entdecken. Pragmatisch, analytisch und unabhängig. Melde dich jetzt unter info@digitalforward.de für ein erstes unverbindliches Gespräch. Ende der Werbung.
Ja, es ist an verschiedenen Stellen, wie du eben schon gesagt hast, du hast Upper bis zum Lower Funnel. Lower Funnel ist sicher ein bisschen aufwendiger. Das wäre auch nicht der erste, den ich machen würde, weil du halt dann UTIC auf deiner Webseite integrierst und das in dein CRM oder in dein CDP, also da, wo du die Daten managst, integrieren musst. Sondern die erste Case ist im Prinzip erstmal Upper Funnel. Worum geht's mir da? Oder worum geht's da als Advertiser? Das hast du Reichweite. Ja? Reichweite und Frequenzsteuerung. Ja. Und wenn du das auf Cookie machst, ja, hast du schon mal deine ganze Reichweite, was Safari-Nutzer, Firefox und so, also die ganzen Cookie-Less-Umgebungen, sprichst du schon gar nicht mehr an.
Ja. Schon seit Jahren.
Schon seit Jahren, ja. Ist vielen wahrscheinlich egal, weil die ich anspreche, damit kann ich ja auch noch leben. Aber wenn du das auf der UTIC-Infrastruktur deine Kampagnen aussteuerst, hast du plötzlich 30-40% mehr Reichweite.
Ja.
Das ist ganz simpel, und wenn du weißt, wenn du mal Byron Sharp gelesen hast, ja, How Brands Grow, dann weißt du, dass Reichweite eigentlich sehr entscheidend in der Markenführung ist. Das ist das eine, und dann halt Frequenzsteuerung. Wir sehen das, wenn du eine stabile ID hast, auf denen du dein Frequency Management machst, ne, sagst du, okay, ich will halt maximal 5 Kontakte oder 8, dann hört es dann da halt auch auf. Ja? Weil selbst wenn die Cookies gelöscht sind, der kommt wieder auf die Publisher-Webseite,
zählt die halt wieder einfach mal mit.
Ja? Und bei einem Cookie zählt er wieder von null. Ja? Und du siehst halt, dass du das, was wir an Analysen haben, dass du nach wenigen Wochen schon 25% deiner Impressions, die du kaufst und bezahlst, eigentlich oberhalb des Frequency Caps sind.
Ja. Ja. Ist das nicht unglaublich? Also für alle, denen jetzt praktisch viele technische Sachen zu abstrakt sind, das ist, finde ich, so ein schönes Symptom unserer den State of Play unserer digitalen Werbewelt, wie unglaublich herausfordernd oder schlecht gemanagt oder schlecht lösbar das Frequenzmanagement ist. Also natürlich, es gibt Publisher-Seiten, da ist das besser. Und es gibt aber auch im, sagen wir mal, im mittleren Bereich Seiten, das ist einfach katastrophal. Teilweise auch mit Brands, von denen du eigentlich ausgehen möchtest, wo eigentlich von ausgehen möchtest, dass die ihre Frequenzsteuerung zumindest im Bewusstsein haben, aber es allein aufgrund dieser technischen Herausforderungen, die du beschreibst, einfach nicht richtig gemacht werden kann.
Ja, du beschreibst ja noch ein Zusatzphänomen an der Stelle, ja, dass du sagst, bei dem einen Publisher klappt es, bei dem anderen nicht so gut, ja, aber jeder Publisher ist ein Silo. Oftmals. Und diese Fragmentierung des offenen Internets, ja, was du hier zum Beispiel in Frequenzsteuerung machst, ist halt unglaublich ineffizient. Und deswegen wandert ja auch immer mehr Geld in die Plattform. Es ist ja nicht so, dass die einen zwingen, dass der Werbetreibende sein Geld dann halt bei YouTube oder Meta ausgibt, sondern es ist halt einfach effizienter. Weil wenn du innerhalb eines Silos, wo auch noch alle Nutzer eingeloggt sind. Wenn das Silo groß genug ist, hast du genau diese Probleme nicht. Und das Open Web hat diese Probleme. Und wenn wir wollen, dass du wieder mehr in journalistische Medien, ja, in Qualitätsumfelder etc. investiert wird, musst du halt erstmal die Effizienzprobleme lösen, damit große Werbekunden überhaupt sagen können, hey, wenn ich 20 Millionen ausgebe, ja, und ich weiß, da ist es okay, ja, aber da ist halt irgendwie 40%, 50% verschwendet, weil ich treffe Bots, ja, wenn eine Utic-ID, ein Bot hat keinen Telco-Vertrag.
Stimmt.
Ja. Das Thema ist auch gleich mitgelöst.
Beim Usecast das Fraud-Thema auch eins, wo ich jedes, wir nehmen heute den Podcast am zweiten Tag der D3Con in Hamburg auf. Ich denke jedes Mal, das Fraud-Thema ist immer noch so eins, so ein ungeliebtes Kind. Sehr hochrelevant, aber im Grunde so richtig einen Haken hinter kriegen wir nicht.
Ja, ich sehe das halt aus meiner Sicht, weißt du, ich habe ja auch 5 Jahre lang für einen großen Werbentreibenden, wie wir eben eingangs schon gearbeitet. Das ist auch nicht so leicht, hinzugehen und zu sagen, ey, guck mal hier, ich habe jetzt den Fraud, den wir hatten, wo 20% des Geldes verschwendet war. Und Frequency Management, also ich bin jetzt irgendwie 80% effizienter, ja, geh mal damit zu deinem Chef, dann sagt er ja, was hast du denn vorher gemacht?
Ja, klar.
Das ist nicht so einfach.
Es ist wenig, also gerade
in
Corporate Enterprise Level wirst du selten in den Arm genommen dafür, dass du praktisch Fraud-Missstände. Es ist ja auch relativ komplex und es gibt viele Agenten. Also, aber bei den Use Cases Fraud, also finde ich super wichtig, weil gerade wenn es darum geht, Identitäten zu adressieren, finde ich einen super Punkt. Selten, dass sich die Botfarmen es leisten, noch einen Telekom-Vertrag
abzuschließen. Ja, aber selbst wenn sie es hätten, ja, kriegst du halt für jeden Bot, ja, selbst wenn der, wenn die dann, du kennst ja diese Bilder von diesen Botfarmen, wo dann irgendwie an der Wand irgendwie 500 Handys sind, ja, die laufen halt nur auf einer Verbindung. Die hätten alle die gleiche ID.
Ja.
Ja, und also die Geschäftsmodelle von den Bots funktionieren nicht.
Die funktionieren natürlich auch nur, genau, die müssen auch super kosten, also auch die haben ja Kostendruck, ja, das ist ganz klar.
Klappt nicht.
Also, aber das war so mal der Use Case, das Frequenzmanagement, das verstehe ich sofort. Fraud Management, gibt es noch was? Und wer sind eure Kunden?
Also weiterer Use Case ist, wenn du halt in den Lower Funnel reingehst, ja, wo du eigene Audiences hast oder Retail-Media, wenn du als Retailer das integriert hast, kannst du halt auch Audience, hey, Kaufinteresse dafür oder Käufer von dem und kannst Audiences zur Verfügung stellen. Wichtig ist hier in dem Kontext, dass Utic eine reine First-Party-Umgebung ist. Das heißt, was wir nicht haben, ist dieses ganze Data-Broker-Business. Mhm. Ja, weil wir für jeden Data-Controller, ne, also für jede Webseite im Grunde, ja, manchmal ist es immer ein paar Webseiten übergreifend, eine eigene ID machen. Ne? Und das heißt, du kannst nicht als Dritter hingehen und sagen, okay, gib du mir deine dann du und ich führe die zusammen. Was dann auch für den Konsumenten wieder vom Vorteil hat, weil wir versuchen wirklich privacy first, konsumentenzentriert zu sein. Wir haben einen sogenannten Consent Hub, wo du als Endkonsument immer sehen kannst, wo habe ich einen Consent gegeben. Ja? Und wenn du sagst, hey, die Werbung nervt mich jetzt, ich möchte von der Marke keine Werbung mehr sehen, habe ich jetzt gekauft, gehst du auf den Consent Hub und sagst, ich nehme den Consent wieder weg und in dem Moment ist die Verbindung getrennt. Oder du deaktivierst Utic komplett und schon sind, weil keine persönlichen Daten im Umlauf sind, keine E-Mail-Adressen, die du als Connector brauchst, ist in dem Moment bist du wieder auf Null gestellt. Und diese Funktionalität halte ich halt auch aus Datenschutzsicht für immens wichtig.
Ja, natürlich. Wer sind die Nutzer eurer Dienstleistung?
Naja, sagen wir mal so, grundsätzlich sind wir eine Infrastruktur, die jeder nutzen kann. Ja, also wir verstehen uns auch als Infrastrukturanbieter. Entsprechend würde ich eigentlich keine Limitierung machen. Ja, also wo wir momentan, was du natürlich als erstes brauchst, ist neben den Telco-Anbietern, ja, wo wir in Deutschland auf den Netzen von Vodafone, Telefonica, also O2 und Deutsche Telekom und halt ein paar sogenannte MVNOs, also sowas wie Frank, Kongstar etc. Laufen, brauchst du Publisher. Du musst erstmal das Inventar haben. Und wir haben in Deutschland, arbeiten wir mit den meisten großen Publishern zusammen, also Axel Springer, du wirst, wenn du ein Utic-Consent, wenn du auf die Bild gehst, auf die Welt gehst, bei Burda, wenn du auf Focus gehst, Chip, IQ Digital, ja, FAZ, Handelsblatt, Süddeutsche Zeit, ja. Also hier sind eigentlich die Publisher erstmal in Vorleistung gegangen, haben gesagt, pass mal auf, wir integrieren diese Infrastruktur und jetzt geht's halt darum, dass die Werbungtreibenden das adaptieren. Und da muss ich sagen, da kann ich dir noch nicht so viele Kunden nennen. Das läuft jetzt gerade an. Und es ist halt, wie du richtig sagst, manchmal auch ein bisschen komplex. Ne?
Ja, das glaube ich sofort.
Es gibt ja auch, ich will nicht sagen Gegenspieler, aber es gibt ja, also es gibt ja die GAFA. Und da hat sich ja schon, also diese Entwicklung sieht man auch jetzt gut an der D3Con, wie stark die Konzentration da jetzt vorangeschritten ist. Sind das dann eher, erwartest du eher, dass die Advertiser direkt auf euch zukommen? Also diejenigen, die ihren Tech-Stack und ihr gesamtes Media-Management mehr oder weniger selbst kontrollieren und weitestgehend selbst steuern? Oder anders gesagt, wie stehen die Mediaagenturen in dieser Kette?
Die Mediaagenturen sind natürlich ein entscheidender Faktor. Die sagen, okay, wir steuern die Kampagnen für viele Kunden aus. Allerdings ist es natürlich ein Aufwand, wo ich sage, ey, da muss ich was umstellen. Vielleicht muss ich ein anderes Ad-Tech, weil wir sind nicht bei jedem integriert. Ja, also momentan kannst du mit Equative über kuratierte Deals arbeiten auf SSP-Seite. Ich hoffe, ich werde nicht zu technisch. Ja. Und DSP mit Adform. Aber manche große Player, wenn du deine Kampagnen über Google DV360 aussteuerst, wirst du nicht auf der Utic-Infrastruktur arbeiten können. Und das tun halt viele. Ne? Und da ist halt auch nicht viel Interesse naturgemäß zu sagen, hey, ich baue unsere Alternative mit ein. Ja? Google hat zwar, ist eine gute Zusammenarbeit, also die Utic-IDs sind eine Lösung, was die Pair nennen, ja, also dass die Publisher die ID durchschleifen können, das machen die schon. Also es ist nicht so, dass die uns irgendwie blocken, sondern das ist faire Zusammenarbeit, was du an den Stellen hast, wie Google halt auch meistens ist, ja. Glänzen halt durch Performance, gell?
Ja, verstehe ich. Vielleicht für diejenigen, die nicht aus der Programmatic-Welt kommen, die sich noch nicht so viel mit dem freien Netz. Freie Netz ist auch schon voll
Open Internet, offene Netz. Nicht Walled Garden.
Die das, was nicht in den Walled Gardens der GAFA ist, also eine SSP steht für Supply-Side-Plattform und eine DSP für Demand-Side-Plattform.
Angebot und Nachfrage.
Ja, aber du, ein Marketier, der jetzt irgendwie vor 5 Jahren ins Spiel reingekommen ist, der kann sich nicht mehr an die SSP-DSP-Welt von vor 10 Jahren erinnern, an die wir uns noch erinnern können.
Ja, ich glaube, er muss das aber auch nicht. Also was du dir eigentlich überlegen musst, ist, wenn wir über Infrastrukturen sprechen, ja, will ich eine Infrastruktur, wo ich abhängig bin von US-Monopolen? Mhm. Ja, und ich meine, das ist ja selbst in den USA gerichtlich festgestellt, dass wir da ein Monopolthema haben.
Himmel, ja.
Also, ja. Oder sage ich, ich will auf einer europäischen Infrastruktur meine Kampagnen aussteuern, weil ich vielleicht ein bisschen Risiken, die sowas, die Abhängigkeiten haben, minimieren will.
Ja.
Und am Ende ist das die Entscheidung, die der Marketier treffen muss.
Ja, aber du kennst ja die Argumente. Ich meine, du warst ja auch sehr lange im OWM-Vorstand. Du kennst dich praktisch in der, ich will immer sagen, in der alten Media-Welt genauso wie in der neuen.
Also ich sage, ich bin nicht ein Digital Native, weil ich habe schon die ersten, als das Internet aufkam, war ich schon im Marketing. Also ja, insofern glaube ich, ich habe alles mitgekriegt und bin nerdy genug, dass ich immer im Maschinenraum
war. Du weißt ja ganz genau, dass auch praktisch dass auch immer noch mit Reichweite argumentiert wird. Und praktisch so innovativere Lösungen wie eure haben ja jahrelang das Problem gehabt, dass sie im Grunde nicht kritische Masse anbieten konnten.
Das ist korrekt.
So, und das ist ja, das ist, als ich, als du mir...
Ist ja auch ein richtiges Argument.
Ja, genau, so, total. So, aber da hast du ja jetzt viel getan. Ich habe so damals, als die ersten ID-Lösungen aufkamen, gedacht, boah, das ist meine laienhafte Vorstellung. Boah, das ist ja so komplex, das ist so nerdig und vor allen Dingen das Incentive für die Nutzungsseite ist so gering, da wirst du bald jeden mit Handschlag begrüßen können, der, also ich weiß, ich übertreibe jetzt, ne, aber die werden lange brauchen, wenn überhaupt, eine kritische Masse zu kriegen. So. Und euer Setup, als ich das zum ersten Mal gehört habe, das ist ja fast idealtypisch, ne? Ihr seid ja praktisch wie so ein europäisches Dreamteam, praktisch aus den, ich glaube, nur in Italien habt ihr jetzt nichts, ne?
Da gehen wir jetzt live dann auch. Super. Genau, Telekom Italia hat auch schon.
Habt ihr für die wichtigsten europäischen Märkte die führende Telco am Start, die sich ja sonst auch nicht Also die sind sich ja auch nicht immer grün untereinander, habe ich mir sagen lassen.
Ja, ja, das habe ich 2 Jahre bei der Gründung von Utic miterlebt, aber wenn es einen Purpose hat, können die auch zusammen.
Ja, super. Ne? Also, und das ist, da habe ich gesagt, okay, das ist die einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann, wo jemand einer Marktkonstellation, die aus US-Amerika kommt, etwas entgegensetzen kann, weil ihr sofort, wie zum Beispiel jetzt im deutschen Markt, kritische Masse an IDs habt. Ne? Kannst du schon sagen, wie hoch ist jetzt ungefähr so eine Magic-Karte?
Wir sind jetzt 2 Jahre alt, gell? Mhm. Und wir haben jetzt in Deutschland, Frankreich und Spanien zusammen 50 Millionen Nutzer. Cool. Und da ist keiner älter als 90 Tage, weil nach 90 Tage die ID erneuert wird. Okay. Also wirklich aktive Nutzer. Und wir wachsen halt relativ schnell in Frankreich. Hast du halt, ja, auf den Seiten, wo du jetzt auch mit Festnetz sind, 70% des Traffics teilweise. Also 60-70% der Nutzer, und das kannst du halt auch auf Deutschland hochrechnen. Also ich gehe von aus, wir wollen jetzt im April mit Festnetz, also dass die IDs auch über Festnetzverbindung, Desktop, CTV etc. erzeugt werden. Ich gehe von aus, dass wir im Sommer auch bei 40 bis 50 Millionen Reichweite in Deutschland liegen. Aktuell nur mobile liegen wir bei 15 Millionen.
Ja.
Aber das ist.
Also, aber das ist ja ein Teil einer Lösung für dieses Riesenattributionsdilemma, was insbesondere Mobile Traffic hat. Ne? Dass der ist hochfrequent, der ist super volatil in der Qualität, also der ist nicht volatil, das ist sehr, sehr heterogen in der Qualität. Und es gibt keine wirklich zufriedenstellende Attributionslösung, die nicht in der Hand, sagen wir mal, der 2 großen Player liegt.
Genau, also weil du hast eine Gatekeeper-Funktion in dem Markt.
Aber eigentlich reden wir nur von Meta und Google, also Alphabet.
Und Amazon.
Ja, jetzt.
Also die haben auch ihr AdTech und
was kommt jetzt, Audience. Genau, aber die sind ja doch sehr stark Search und PPC getrieben von ihrem Traffic. Klar, also die werden ja auch irgendwann mal IDs für sich mit in zur Party bringen, aber bis jetzt so von den großen Reichweitenstarken ist es ja fast immer so, wenn du dir den Media-Mix anguckst. So. Aber das Attributionsproblem ist ja ein Dilemma. Du hast nichts Deterministisches, du kannst da raten und Timestamps, Fingerprinting, alles Schnick und Schnack, super, super unscharf und auch missbrauchsanfällig.
Ja, und Utic ist 100% deterministisch, da ist kein, also ich meine, du musst mal ein Startup machen, wo du sagst, wir wollen gar keine KI, das ist, glaube ich, heutzutage was anderes, aber keine KI.
Wir brauchen keine KI.
Nein, es ist einfach skaliert, deterministisch und wenn du eine Haushalts-ID, wie wenn es im Festnetz in einem Haushalt erzeugt wird, hat der CTV die gleiche ID wie das Mobile.
Ja.
Also du hast auch diesen Device-Bruch nicht mehr, ja, wo du halt sonst sagst,
stimmt,
ist komplett weg.
Ach, du kannst auch CTV auflösen?
Genau, ja klar.
Okay.
Ja, wenn da ein Content eingeholt wird, da sind wir gerade mit einigen Anbietern dabei, die ganzen Verträge und das technische Setup zu machen. Also du wirst auf einem Consent-Layer, kennst das ja auch im Fernsehen, wenn da ein Consent kommt, steht dann halt, so wie wir es auf Desktop haben.
Aber das ist ja ein richtig großer Hit, das wird mir jetzt erst klar. Wir haben ja gestern kurz drüber gesprochen, aber jetzt wird mir erst klar, weil das natürlich auch diesen ganzen Second-Screen-Effekt mit, also Second-Screen-Effekt ist ja auch im Grunde eine Attributionshilfe, aber du kannst ja das dann wirklich auf IDs
zurückspielen. Ja, ich gehe mal noch weiter, also ist noch nicht öffentlich. Ist es öffentlich, weil Utic, das Schöne ist, alle, mit denen wir zusammenarbeiten, ist im Grunde öffentlich, weil du den Consent Utic integriert siehst. Du musst ja nur die Consent-Layer durchlesen. Aber ja, genau. Aber insofern, stell dir mal vor, du hast einen großen Einzelhändler, einen großen Retailer, wo du Gemüse, alles Mögliche kaufen kannst, also einen der großen Handelsunternehmen. In dem wir jetzt schon so weit sind, dass du es im
Consent, oder einen aus Norddeutschland,
sag ich nicht, weil es noch nicht live ist, aber du siehst es schon im Consent-Text, und wo es dann halt auch in die Shopping-App mit reingeht, was du ja momentan viel hast. So, und jetzt stell dir vor, du hast in der Shopping-App, holst du eine Utic-ID durch einen Consent, und das ist mit den CRM verknüpft, dann kannst du halt in dem Moment auch Brick-and-Mortar-Abverkaufsdaten haben. Ja? Und wenn die Vorstellung, dass du die ID mit deinem CTV-Umfeld machst und kombinierst, kannst du halt wirklich bis hin in den Shop theoretisch sagen, okay, wo hat es Abverkäufe gebracht, etc. Du enablest das Open Web, also ich sag mal die Premium-Qualitätsumfelder, den gibst du einen Wettbewerbsvorteil, was die GAFAs nicht mehr haben. Ja, weil du löst die Silos auf, die Fragmentierung löst du auf, du kannst Reichweitensteuerung, du hast nicht mehr das Silo der einzelnen CTV-Anbinder, du hast nicht die Silos der einzelnen Webseiten oder der Browser oder Devices, sondern du hast plötzlich kein Silo mehr und du hast Daten in deiner Qualitätsstufe, weil alles determiniert ist, wo du weißt, wie sind sie erzeugt, ja, wo kommen sie her, ja, etc. Diese Fragen, die du dich ja gar nicht traust, sonst zu stellen.
Ja.
Wie habt ihr eigentlich diese Third-Party-Audience auf Cookie, Haushaltseinkommen 3000 plus, wie ist die eigentlich entstanden?
Ja, genau. Diese probabilistischen, also da kann man Mix-Modelle.
Da gibt es gute und schlechte, ja.
Aber sie
also ich möchte das nicht per se, genau, ich möchte das nicht per se negativ machen. Da gibt es echt gute und ich glaube, dass die auch wichtig sind, um deine Kampagnen zu verbessern, weil muss ja nicht alles 100% präziser, muss nur besser sein als ohne.
Das ist natürlich, jetzt verstehe ich es. Jetzt verstehe ich es noch besser. Insbesondere hast du mir jetzt auch das Argument geliefert, wo ich ein bisschen skeptisch war, ich gesagt, dass der Lower Funnel wirklich auch mitgedacht wird. Weil in der Shopping-App, also in der Loyalty-App, mit CRM-Daten, das geht ja wirklich bis an die Transaktion ran.
Absolut.
Wenn das ein
Ach, wir haben auch eine Attribution-ID, sodass du das in deinem
Ja, aber das haben Modell, wir ja schon. Also ja. Ich habe ja keine Knappheit an Attribution irgendwas, aber genau. Was Deterministisches, was praktisch vom CTV, also Upper Funnel Beispiel, bis in den Warenkorb reingeht, ist ja etwas, was wir noch nicht haben.
Ja.
Das ist ja mal wirklich was Neues.
Ja.
Den Mehrwert verstehe ich total. Wenn es jetzt praktisch von eurem Kostenmodell nicht kaputt macht, könnte das ja eine durchaus gute, breite Anbindung, also eine gute Marktdurchdringung
kriegen. Also ich habe auf den Commercials bisher noch keine Diskussionen gehabt.
Okay, gut, es wäre ja auch blöd, jetzt so in den ersten zwei Jahren schon praktisch. Aber umgekehrt, ich habe mir gerade überlegt, wie gibt es die Gefahr, dass das wieder ein anderer Wallet Garden wird? Also da habe ich mir gerade überlegt, vermutlich ist die Wahrscheinlichkeit dadurch, dass ihr sagen wir mal, die vier Anker-Gesellschafter, die begegnen sich ja in allen Märkten auch als Wettbewerber. Es ist ja nicht so, dass irgendwie eine O2-Telefonica nicht auch einen relevanten Marktanteil in Deutschland hätte und vice versa ist ja auch eine Telekom mit praktisch allen Märkten. Also ihr seid alle gegenseitig in allen europäischen Märkten vertreten.
Genau, nicht immer alle zusammen.
Ja,
und du hast immer noch andere Player. Also ich meine, wir werden jetzt auch in Kanada launchen. Ja, da sind es natürlich wieder drei ganz andere.
Ja. Aber super, das ist richtig gut. Und von wegen, so eine Frage ist immer, wie groß ist eigentlich das Problem, was ihr löst? Gerade dein Mobile-App-Beispiel, das ist ja auch umgekehrt. Wir haben vorhin kurz von Fraud gesprochen. Die größten bekannten Fraud-Beispiele, also die auch vor Gericht gegangen sind, zum Beispiel Uber in UK mit einem der großen Network-Agenturen, das waren alles Cases, wo diese Ungenauigkeiten, die App-Attributionen mit sich bringen, ausgenutzt wurden, um, sagen wir mal, jemanden zu übervorteilen, muss man ganz vorsichtig auszudrücken.
Mhm.
Und dieses Problem löst ihr dann auch. Also
denke ich schon, ja.
Ja, ganz sicher. Also,
ja, und auf deinem Thema, ob wir ein Wallet Garden werden, wir sind eine offene Infrastruktur. Im Grunde kann uns jeder, also das wäre das Letzte, was wir machen könnten, ja, dass wir sagen, nee, mit dir arbeiten wir nicht zusammen. Also jeder, der einen Consent nach den Privacy-Anforderungen, die wir haben, der mit uns ein DPA, also ein Data Controller, Vereinbarung, Art etc. Kann das machen. Also insofern sehe ich das nicht.
Also es ist offen, klar, aber auch von der Wertschöpfung, dass es eine echte ID, eine stabile ID ist, die datenschutzrechtlich abgesichert ist und allen, also kann sich dafür angreifbar macht. Es ist ja nicht nur das Attributionsproblem des ersten Layers. Also ich habe Traffic eingekauft und ich habe damit das erste Ziel, ein App-Install generiert, wo ich dann praktisch probabilistisch arbeiten muss. Ich kann, wenn ich eine stabile ID habe, ja nicht nur die Install-Base, sondern auch die Aktivierungsrate, also eine App, die einfach nur im Real Estate so und nicht aktiv ist. Und ich kann auch die, sagen wir mal, die Qualität der App-Nutzung mit dazu korrelieren. Das ist etwas, was ja was mit herkömmlichen Attributionsmodellen, die jetzt nur möglich sind, also der probabilistischen Art, nicht möglich sind, weil ich praktisch immer nur das Batch kenne, dass ich habe das Batch, was installiert wurde. Ich kann aber dann mit dem großen Zeitversatz der Aktivierung und der Aktivierungsintensität, also der Nutzungsintensität, im Grunde mein Media Invest am Anfang nicht mit dem wirklichen Wert, nämlich den Kundenwert, der auf dieser App entsteht, wirklich gut korrelieren. Und wenn ich dein System richtig verstanden habe, durch diese stabile ID kann ich das praktisch end-to-end korrelieren.
Genau. Und auch wenn ein Nutzer Cookies löscht oder sowas. Ja, genau. Also wenn du zum Beispiel dein Search-Budget optimierst, das war jetzt ein Case, den wir gerade letztens mit einem Kunden haben, kam ich selber gar nicht da drauf, hat der Kunde gesagt, ja, ich habe ja das Thema, ich optimiere meine Keywords auf neue Nutzer. Und wenn Leute mit Safari kommen, ja, und dann sehen die dauernd aus wie ein neuer Nutzer.
Ja.
Und der hat das halt dann auf die Utic-Infrastruktur gebaut und hat gesagt, ey, diese eine Keyword, ja, oder dieses Set an Keywords sind gar nicht dauernd neue Nutzer. Ich zahle ein Wahnsinnsgeld, ja, auf Search, weil ich denke, dabei ist das einfach die Sachen, die die Nutzer einfach eingeben, um auf unsere Webseite zu kommen, in den Kundenservice. Ja, und der spart Millionen.
Das ist aber ein super Beispiel. Das ist ein Dilemma, was gerade in der Google-Welt schon ganz lange ist. Ich kriege alle möglichen Rahmeninformationen mitgeliefert, wie zum Beispiel, wie ist mein Impressions-Share, wie ist das Spending meines Wettbewerbers. Dummerweise sehe ich als Advertiser nicht zum Beispiel, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Bestandskunde oder ein Neukunde ist.
Genau.
Also alles, okay. Aber das ist, ich kann mich daran berauschen, ich könnte jetzt allein über dieses Thema mit dir ganz lange sprechen. Ich bin auch vor allen Dingen gespannt, ich würde dich jetzt gerne schon für die nächste Folge einladen, wie sich praktisch die Nachfrage bei euch entwickelt hat. Wir haben gerade schon angeteasert, dass es natürlich neben dem mikroökonomischen Nutzen eurer Lösung natürlich auch nochmal ein weitergehendes Dilemma gibt, was das offene Netz angeht, nämlich wie zum Beispiel journalistische Inhalte gefährdet sind durch im Grunde die merkantile Entwicklung, die jetzt gerade die GAFAs haben. Du hast einen sehr schönen Artikel, wie ich finde, in Media veröffentlicht vor ein paar Tagen, Wochen. Da hast du gerade so im Blick auf die jetzt hier entstehende Regierung, neue Regierung in der Bundesrepublik, praktisch einen Aufruf lanciert. Vielleicht magst du nochmal die wesentlichen Headlines wiedergeben, weil es gerade so in die Richtung gesellschaftspolitische Verantwortung von Publishern und Advertisern ging.
Ja, also da spreche ich mal jetzt mit einem anderen Hut. Ich bin nämlich auch Mitgründer der Initiative 18. Ne? Initiative 18 ist eine NGO, die ich zusammen mit anderen, unter anderem Manfred Kluge, den Chairman der Omnicom Group, Klaus-Peter Schulz, der Geschäftsführer des Verbands der Mediaagenturen und vielen anderen gegründet habe, wo wir sagen, hey, wir haben in unserer Gesellschaft eines der größten Probleme, die wir gesellschaftlich haben, ist Desinformation. Ja? Und das wird durch KI momentan nicht besser, wenn du das momentan anguckst. Ja? Und ich sag mal, wenn du Desinformation bekämpfen willst oder da was gegen tun kannst, das beste Mittel ist Journalismus. Mhm. Ja, also in jeglicher Form. Ja, also ich sag mal, Medienvielfalt und Journalismus ist in der Welt, die immer mehr Fake News hat, immer mehr generative KI, brauchst du Journalismus immer mehr. Und Journalismus ist halt etwas, was finanziert werden muss. Du kannst nicht alle über Abo-Modelle machen. Das funktioniert bei wenigen Großen, aber Werbefinanzierung ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Und wenn du jetzt dir anguckst, wie da die Entwicklung ist, ja, und wenn du dein Berufsleben lang in der Branche bist, siehst du, wie die Entwicklung ist, dass du mittlerweile 60% des Digitalspends geht an zwei Unternehmen. Und diese Konzentration, nicht nur technologische Konzentration, sondern auch Konzentration der Werbeinvestitionen, schwächt halt den journalistischen Inhalte massiv. Mhm. Und man muss halt auch sagen, Journalismus ist die teuerste Art, Nutzer zu gewinnen. Ja, weil Inhalte über Nutzer generieren zu lassen, ist halt viel, viel billiger, als selber Journalisten anzustellen. Ja. Ja, und das Gleiche geht halt darum, Inhalte über eine KI erstellen zu lassen, das ist halt auch billiger. Und plötzlich sind halt auch diese Werbeumfelder dann billiger und da geht das Geld dann halt hin. Und da denke ich halt, geht es halt auch um die Verantwortung von Werbungtreibenden, die sagen, ähnlich wie grüner Strom ist teurer als grauer Strom, aber es macht halt einfach Sinn, in Nachhaltigkeit zu investieren. Und deswegen Initiative 18, wir gesagt haben, hey, du musst das eigentlich auf die Ebene der Unternehmensstrategie packen. Und was ist auf der Ebene? Die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Ja, weil die sind angekommen auf C-Level, unternehmensstrategisch. Und da haben wir gesagt, da muss das Thema Medienvielfalt, freie Medien muss genau auf diese strategische Ebene, und deswegen haben wir es Initiative 18 genannt, nicht eine Initiative, ein 18. Nachhaltigkeitsziel in der UN zu verankern.
Ach, deshalb Initiative.
Deswegen Initiative 18, das ist ein 18. Ziel, Free, Safe and Sustainable Media.
Ich finde das eine super Initiative. Es hat ja auch gerade die letzten Wochen, die letzten Wahlkämpfe haben ja gezeigt, wie unglaublich wichtig das ist. Mhm. Nicht nur international, sondern auch hier bei uns im Land. Wir hatten ja auch so einen Aufreger mit der CDU und dieser Kostenverwendungsnachweis für NGOs, der so ein bisschen, nicht so ein bisschen, auch praktisch alle irritiert hat. Aber vor allen Dingen in US-Amerika sehen wir es ja sehr deutlich, wie stark auch unabhängige Medien unter Druck kommen können.
Ja, oder weg sind. Also wenn du nur in Amerika guckst, gibt es kaum mehr regionale Zeitungen. Das Thema ist tot dort. Ja. Und das ist halt eine Entwicklung, die wir tunlichst versuchen sollten, hier zu verhindern. Weil wenn die Medien mal weg sind, hast du kein Korrektiv mehr. Und ich glaube, das ist für eine demokratische Gesellschaft fundamental wichtig.
Ich habe jetzt mal eine provokante Frage. Ist das denn wirklich primär jetzt erstmal ein Problem des Journalismus und der möglichen Konzentration von Medienmacht? Oder ist das eigentliche Dilemma nicht, dass wir Reichweiten über Algorithmen aussteuern und dass Algorithmen halt besser auf Rage, also das Algorithmen-Engagement-Signale nutzen und das Engagement halt nicht immer durch den richtigen journalistischen Inhalt getriggert wird, sondern oft einfach nur durch einfache Reize, die im Sinne von Wut, Zorn, Missgunst, also eher von negativen Signalen.
Ja, ich glaube, das trifft auf Social Media zu, um an Plattformen zu binden. Im Journalismus gibt es das sicherlich auch, dass ein paar diese Strategien fahren, aber guck dir mal eine Zeit momentan an, Zeit online, wie erfolgreich die Zeit ist, und ich glaube, die haben nicht diese Strategie.
Ja, stimmt.
Ja? Aber oder eine New York Times, ja, ich meine, denen ging es noch nie so gut wie jetzt, die hatten noch nie so viele Abonnenten, also ich würde das nicht pauschal so sagen.
Entschuldigung, pauschal meine ich das auch nicht, aber du hast ja auch gerade vorhin differenziert, das sind auch zum Beispiel die Qualitätsmedien, die auch in der Lage sind, eine Bezahlschranke zu generieren, die sich davon unabhängig machen können. Ich meine, im Grunde könnte man sagen, das war schon in den 80er Jahren auch das Prinzip der Bild, dass über der Falz eine Überschrift stand, die einfach, ja. Ne, dann braucht man noch kein Clickbait, die war einfach erstmal provokant, im Zweifel auch eher für die Gesellschaft spaltend. Aber sie
ja, aber auch unterhaltsam vielleicht.
Ja, im besten Fall unterhaltsam, im schlechtesten Fall aufhetzend. Nicht?
Also möchte ich gar keine Bewertung machen, was ist gut, was ist schlecht, etc. Ich glaube, Medien und unsere Gesellschaft lebt von der Vielfalt. Und das trifft auch auf die Medien zu. Manche gehen vielleicht hin und sagen, ich mache das eher reißerisch, polarisieren. Andere sagen, ich mache es eher seriös. Andere sagen, ich bin eher links. Andere sagen, ich bin eher rechts. Genau diese Vielfalt braucht es. Ich möchte da gar keine Bewertung machen, aber wir müssen diese Vielfalt bewahren in einer demokratischen Gesellschaft. Und die ist unter Druck dahingehend, dass die hybride Finanzierung, also Abo und Werbung und teilweise mehr Werbung, halt massiv unter Druck steht durch die Dominanz einzelner Player, die immer mehr Geld auf sich ziehen. Und ich will da gar keinen Vorwurf ran machen, weil es ist ja teilweise auch zu Recht. Die haben ja auch ein sehr performantes Ökosystem aufgesetzt. Also von Angebot über Buchung, Buying bis zum Reporting. Und die Publisher, also Open Web, haben wenig dagegen gesetzt oder dagegen setzen können, weil die das ganze Ökosystem kontrollieren, ja, mit Browsern etc. Und das ist halt das, warum ich sage, ich meine, ich habe keinen schlechten Job aufgegeben bei der Deutschen Telekom, um zu sagen, hey, ich möchte das Startup machen, weil wir halt eben, glaube ich, das Ökosystem enablen, wieder wettbewerbsfähig zu sein.
Ich verstehe das. Also ich verstehe vor allen Dingen das Ziel. Ich bin auch normalerweise eigentlich gar kein grundpessimistischer Mensch. So, ich bin eigentlich, ich verorte mich selbst auf der rationalen Optimismus-Seite. Ich sehe halt nur, dass auch im freien Netz, im offenen Netz, viel der Werbung-Aussteuerung halt über Engagement getriggerte Algorithmen laufen. Also die einfachste Form ist Clickbait auf der Überschrift, was halt nicht immer so viel besser ist. Natürlich ist das, was auf den zwei großen Plattformen passiert, erstens vom Volumen her und von der Ausprägung und der Breite, also von der Tiefe und der Breite, sicherlich das, was Gesellschaften am weitesten auseinanderzieht. Hätte man ja irgendwie, also weißt du noch, als der erste, der nordafrikanische Frühling war, zum ersten Mal Facebook genutzt wurde, um an Zensuren frei, praktisch wirklich Demonstrationen zu organisieren.
Also ich würde das auch nicht alles nur schlecht, also es hat auch
aber wie weit sind wir davon jetzt entfernt? Jetzt, wo wir praktisch freie Wahlen, im Grunde die größte Gefahr für diese freien Wahlen ist, ist die Beeinflussung von diesen sozialen Medien. Und da müssen wir sagen, da reden wir nur über die zwei US-amerikanischen Plattformen. Über TikTok als Beispiel haben wir noch gar nicht gesprochen. Ne? Also da haben wir das gleiche Problem nochmal. Kennst du einen, jetzt mal lösungsorientiert gedacht, es wäre ja schön, wenn zum Beispiel bei allen großen Advertisern es praktisch wie ein ESG-Ziel wäre, praktisch nur nachhaltig, also verantwortungsvolle Medien irgendwie zu buchen.
Also nur würde ich...
Nur, aber überwiegend. Also,
ach, aber es wird ja reichen, wenn ein Bewusstsein dafür da ist, dass man Verantwortung mit seinem Werbegeld hat. Am Ende muss ich gucken, dass die Laster mit meinen Produkten vom Hof gehen. Also ja, da klar. Will ich den... Ja. Das muss funktionieren und Marketing ist keine altruistische Veranstaltung. Aber ich sollte schon mal ein Bewusstsein dafür haben, was ich mache. Ja, und halt auch eben ein Bewusstsein haben, dass vielleicht Qualitätsmedien ein anderer TKP sind, ja, und halt auch sagen, ähnlich wie ich das mit dem grünen Strom gesagt habe, das nehme ich in Kauf, dafür habe ich aber auch qualitative Umfelder und ich erreiche meine Leute da ja auch. Ja, also es ist ja nicht nur das Follow the Eyeballs, wird ja gerne gesagt, ich muss halt da ausspielen, wo die Konsumenten sind, aber die Konsumenten sind halt immer noch auch auf Qualitätsumfeldern, ja, oder auf einer Bilde, auf einer Zeit etc., die sind ja da, ja, die sind da vielleicht nicht so häufig, weil sie nicht 3 Stunden am Tag irgendwelche Feeds scrollen und ihren Daumen kaputt machen, ja, aber die sind da, also du erreichst sie auch im Linear-TV, du erreichst sie im CTV etc.
Gerade gestern auf der D3-Con haben auch viele in der Kaffeepause darüber diskutiert, was eigentlich passiert, wenn die ganzen Zoll-Eskalationen, die wir jetzt mit physischen Gütern haben, ob das nicht auch in die digitale Welt rüberschwappen könnte. Da hätten wir ja, also erstens wäre das eine echte Überraschung, wenn die Europäische Union sich so stark positionieren würde, dass die Eskalation auf digitalen Medien übergreifen würde, weil das, sagen wir mal, die Leistungsbilanz hier sieht ja sehr eindeutig pro USA aus. Ne?
Ja, also ich meine, man kann da ja mal gedanklich durchspielen. Ne? Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie zu wild gedachte Prognosen sind, aber lass mal durchspielen. Wir haben ja Abhängigkeiten in Europa gelernt und gerade auch in Deutschland ist nicht immer besonders clever. Also Abhängigkeit von russischem Gas war nicht besonders clever, ja, ließ sich aber substituieren. Ja? Muss halt ein paar Terminals bauen. Ja? Abhängigkeit, Chipindustrie, Taiwan, ja, mal gucken, wie clever das ist, aber da bauen wir ja schon. Batteriefertigung, ach, Mist, ist auch jetzt schon wieder ausgelagert. Abhängigkeit, seltene Erden, whatever. Ja? Also wir sehen das überall. Haben wir gelernt, ist nicht besonders klug. Arbeiten wir gegen, ist auch auf C-Level-Ebene, wo du sagst, wenn ich ein Unternehmen führe, muss ich halt auch mal schauen, was sind meine Risiken, ja, Risk Management, da gibt es ganze Abteilungen für, ja, die sagen, okay, wo sind meine Risiken und was ist mein Plan B und wie minimiere ich die Risiken. Wo das nicht passiert, ist das Risiko in der Abhängigkeit von diesen Plattformen. Und da muss ich sagen, wenn du jetzt sagst, okay, wie sieht's denn aus, wenn das mal eskaliert? Ja, also momentan möchte ich ja gar nichts ausschließen. Also der US-Kongress hat schon ein Schreiben gemacht, ey, wenn ihr uns reguliert mit DSA, also Digital Services Act, Digital Market Act, das ist ja, dann kommen dann Taxes, ja, also dann kommt hier Tariffs, dann kommen Zölle. Und das kann halt auch eskalieren, weil ich glaube, unsere europäische Grundlagen, was so ein Digital Service Act, da ist schon viel Sinnvolles mit drin und ich glaube nicht, dass die EU da so leicht einknickt. Dann weißt du aber nicht, wie es eskaliert. Momentan würde ich da mit USA nicht viel ausschließen. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein Unternehmen, was dein Ökosystem hast du auf Google aufgebaut, ja, und da kommt, aber nee, das steht jetzt Europa nicht mehr zur Verfügung. Keine Ahnung, ob sowas mal passiert, aber ausschließen würde ich sowas nicht. Und das geht ja auch darum, dass du im Risikomanagement sagst, okay, was mache ich da und wie habe ich dieses Risiko minimiert? Ja. Ja? Und ich glaube, dass viele Unternehmen plötzlich dastehen und sagen, wie kann ich jetzt meine Werbung ausspielen? Und bis du dann was aufgebaut hast, hast du viel Umsatz verloren.
Ja. Auf der Martech-Seite sehe ich genauso wie du, auf der Martech-Seite ist das nicht so leicht auszutauschen. Ich hätte die Hoffnung, dass auf der Content-Seite und auf der Plattform-Seite. Also wenn wir Batterien und Gas, also physische Güter substituieren können, dann ist das, gerade weil die Eyeballs ja dann auch, die werden ja nicht.
Ja, ich glaube, das Problem ist die Infrastruktur. Arbeite ich auf eine Infrastruktur, die Browser als Gatekeeper haben und Cookies, oder sage ich, ich will eine Infrastruktur, die europäisch unabhängig ist, wie zum Beispiel UTEC. Ich sollte es zumindest mir mal anschauen.
Klar. Also finde ich spektakulär, also beängstigend, aber als auch gleich, ich würde mich jetzt heute solchen Gedanken, bisschen mehr als Gedankenspiele, solchen Gedanken nicht mehr verwehren.
Ja, von einem Jahr hättest du mich
gefragt. Ja, das hätte mir noch Anfang November noch nicht gedacht. Also genau. Anfang November 24.
Aber du musst halt wissen, kennst du dieses Bild von der Amtseinführung von Trump, wo Zuckerberg, Bezos, Pitcher, Mars nebeneinander stehen?
Gänsehaut, aber nicht im Positiven.
Und dann musst du halt sagen, auf diesem Bild hast du gesehen, die Menschen, von der die Finanzierung unserer freien Medien abhängig sind momentan.
Ja.
Punkt. Das hast du auf einem Bild gesehen. Ja. Und wenn du jetzt sagst, okay, aber die finden alle freie Medien total gut.
Nee, super.
Machst du dir keine Gedanken. Es gibt aber ein paar Aussagen von einzelnen Leuten, die sagen, freie Medien sind Fake News, ist schlecht, etc. Und dann solltest du vielleicht doch anfangen, Gedanken zu machen. Aber das überlasse ich jedem selber. Es ist meine Geschichte. Deswegen engagiere ich mich in sowas wie Initiative 18, weil ich denke, das ist wirklich ein Problem und ich möchte nicht erst in dieses Problem reinrennen, dass wir unsere Medienvielfalt verlieren, weil dann haben wir ein Problem, was so groß ist, das reparierst du nicht mehr.
Ja, das verstehe ich. Und ich finde das ein super Punkt und mir ist auch gerade nochmal deutlich geworden, es ist nicht nur Medien, es ist auch Infrastruktur, also auch im Martech, kannst du sagen, das ist ja eigentlich jetzt nicht die, hat man jetzt auch gesehen, ne, die Starlink-Diskussion, die jetzt irgendwie der Gouverneur in Ontario sehr klar für sein County entschieden hat, und diese Abhängigkeit jetzt praktisch natürlich in solchen Kriegssituationen wie in der Ukraine ist nochmal was ganz anderes, aber es wäre, glaube ich, naiv zu denken, dass das vollkommen ausgeschlossen ist, dass das in unserer mitteleuropäischen Welt
uns auch passieren kann. Weißt du, dieses Problem zu beschreiben ist das eine, aber du musst halt auch einen Plan entwickeln, wie du wettbewerbsfähig eine Infrastruktur hinsetzen kannst, die das Problem auch lösen kann. Aber das ist eine Geschichte, das müssen wir als Markt auch wollen. Also da brauchen wir Bewusstsein. Ich glaube, die Publisher haben das gemacht. Die sagen, okay, ich brauche da jetzt eine Lösung. Das ist alles noch nicht da, wo es hin muss, aber da wird dran gearbeitet. Du siehst das an der Adaption und Integration von UTEC, dass die das Ökosystem jetzt aufbauen. Und jetzt liegt es an den Advertisern. Und da ist es halt auch schwierig, wenn du deine Vorgaben hast. Weißt du hast in Pitches gearbeitet, du hast eine TKP-Vorgabe, was darf die Agentur, was ist da, du hast ein Ad-Tag etc. Ich glaube, so der typische Media-Manager wird Schwierigkeiten haben, da überhaupt rauszukommen, weil es da einfach vorgibt. Das ist eine unternehmensstrategische Entscheidung. Das muss auf C-Level entschieden werden, weil es geht hier halt einfach um ein größeres Ziel. Wenn du deine KPIs warst, Conversion, Klickraten, da wirst du dieses Risiko nicht eingehen und sagen, ey, ich mach mal was ganz anderes. Solange das funktioniert, was momentan da ist, mache ich das nicht.
Ja.
Und deswegen müssen wir es auf eine andere Ebene heben.
Ja, das hat das Potenzial zu einer Zeitenwende auch auf der Martech.
Ich glaube, sie muss kommen.
Das ist ein schönes, wenn auch gleich ein Schlusswort, was mich sehr zum Nachdenken anregt, überhaupt der ganze Podcast mit dir. Vielen Dank dafür. Ich lasse dich trotzdem nicht gehen, wir gehen gleich wieder zur Konferenz rüber. Ich lasse dich trotzdem nicht gehen, ohne dich zu fragen, was dein wichtigstes Ziel so in den nächsten 12 Monaten ist. Und du kannst es gerne privat als auch beruflich beantworten.
Ich habe irgendwann angefangen zu sagen, immer nur beschweren über das klappt nicht, ist was ein bisschen kurz gesprungen ist. Also ich wohne in einem kleinen Dorf und bin da im Ortsbeirat und ich möchte gerne, also ich glaube, dieses Dorf zukunftsfähig zumindest anzuregen. Finde ich ganz spannende Aufgabe momentan, das noch nebenbei zu machen. Also wirklich Lokalpolitik. Ich finde, wenn du jetzt guckst hier, die Bundesregierung will auch für Kommunen stärken. Mal gucken, was wir da für unsere Kommune machen können. Ich finde das total spannend, weil das macht riesig Spaß.
Super. Heißt das, dass du das Bürgermeister werden möchtest?
Nee. Das will ich zeitlich nicht. Ich finde, in einem kleinen Ortsbeirat sich mit zu engagieren.
Sehr gut. Das finde ich gut, wenn Menschen sich nicht nur, also beruflich ist ja auch schon mal gut, sich gesellschaftspolitisch zu engagieren, aber praktisch auch vor der Haustür, im wahrsten Sinne
des Wortes. Und ich sage dir, das ist manchmal komplexer als die Bundespolitik oder Datenschutz. Also, was auch noch toll wäre, wenn wir den föderalistischen Datenschutzkonstrukt nicht mehr hätten, weil das lähmt uns an allen Ecken und Enden.
Oh ja.
Aber das ist ein neuer Podcast.
Ja, das stimmt. Ich freue mich sehr auf die Fortsetzung. Wenn es gut läuft, reden wir nicht über föderalistische Strukturen im Datenschutz, sondern über die Erfolgsstory von UTIC und wie eigentlich die Advertising-Welt auf euer Angebot reagiert.
Danke dir.
Super. Vielen Dank nochmal.
Danke.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios. Werbung.
Du willst dein Marketing noch effizienter machen und auf das nächste Level heben? Das Digital Marketing Audit von Digital Forward hilft dir, deine Wachstums- und Kostenpotenziale zu entdecken. Pragmatisch, analytisch und unabhängig. Melde dich jetzt unter info@digitalforward.de für ein erstes unverbindliches Gespräch.
Ende der Werbung.